Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Felix von Zitwitz. Viel Spaß!
Man muss einmal auch die Kirche trotzdem im Dorf lassen, und das muss man auch in der aller Klarheit auch jungen Menschen sagen. Entgegen dem, was mein Vater im New Work Chat so erzählt und entgegen dem, was vielleicht auch in irgendwie der Höhle der Löwen suggeriert wird, irgendwie, es ist nicht alles Startup und es ist nicht alles nur New Work, mach genau das, was nur dich glücklich macht. Es ist auch harte Arbeit und einfach mal auch mal Dinge tun, die als Tätigkeit dir keinen Spaß machen. Wir hatten damals mehrere hundert Unternehmenskunden, die mit uns zusammengearbeitet haben. Jetzt sind das über 5000. Wir haben unseren Umsatz ungefähr verfünffacht. Und wir sind innerhalb von Bertelsmann Teil von einer Unternehmensgruppe, der Embrace Family, die wirklich das ganze Thema HR auf den Kopf stellen möchte, das führende Ökosystem, HR-Ökosystem in Deutschland anstrebt zu sein. Und in dieser Gruppe habe ich auch noch eine zweite Rolle, und das ist wirklich so das gesamte Geschäftsfeld Ausbildung zu koordinieren. Das war vor allem eine kulturelle Herausforderung. Post-Merger-Integration hat nicht funktioniert. Das Team war irgendwie am Boden, musste aufgebaut werden. Und ich dachte, okay, das habe ich nun wirklich auch in meiner Zeit bei ISEC gelernt. Leute mitnehmen. Leute irgendwie für eine Idee begeistern.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018. Ich interviewe hier mutige, neugierige und vor allen Dingen auch optimistische Menschen, die von ihrem Weg berichten, die schon was ausprobiert haben und die vor allen Dingen auch lieben, was sie tun. Ich darf heute mit Felix von Zitwitz sprechen. Felix ist CEO von Ausbildung.de, der größten Plattform zum Thema Berufsorientierung. Es geht also um die Frage, und das ist für mich auch als Vater von drei Kids extrem spannend: Wie geben wir eigentlich unserem Nachwuchs eine gute Orientierung, eine gute Brücke auch in diese von uns hier so oft besprochene Arbeitswelt? Und ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, wenn wir das links liegen lassen, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Denn es sind unfassbar viele Stellen natürlich auch unbesetzt im Bereich Ausbildung. 70.000 bleiben unbesetzt, habe ich gelernt im Podcast. Und 40.000 junge Menschen suchen aber auf der anderen Seite auch einen Platz. Wie kann das sein? Wie können wir da besser werden, ist natürlich die Frage. Und Felix hat die Antworten, denn er beschäftigt sich mit diesem ganzen Thema Ausbildung und Orientierung schon seit einer ganzen Weile. Wir schauen auch in seine Story natürlich rein, die interessante Stationen hat, interessante Learnings hat. Es geht um Gruner und Jahr, es geht um Ehrenamt, es geht natürlich aber auch um die Frage, wie er Ausbildung.de aufgebaut hat, aus einer gar nicht so einfachen Situation heraus zu einem der größten und wichtigsten Player in diesem Thema. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch diesen Podcast. Ich gebe hier Woche für Woche Gas und steck viel Liebe rein. Wie ihr wisst, bin auch unterwegs und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Dann gibt's jede Woche Freitag nämlich eine neue Episode. Manchmal dazu auch noch dienstags eine Bonusfolge. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr auch als Partner hier an Bord kommen, als Werbepartner, als Sponsor und diesen Podcast mit präsentieren. Ich erzähle der Welt gerne von euch, wenn es euch auch wichtig ist, die Zukunft der Arbeit zu verbessern und menschenfreundlicher zu machen, dann kommt doch auf mich zu und schreibt mir gerne mal eine Mail oder eine Nachricht über LinkedIn oder Instagram oder wo auch immer ihr mögt. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den Podcast mit Felix von Zitwitz, Folge 345. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Felix heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Ja, danke. Danke für die Einladung und schöne Grüße zurück aus dem tiefen Westen aus Bochum.
Bochum, da muss ich natürlich sofort an Herbert Grönemeyer denken. Das ist meine allererste,
oh Gott,
mein allererste Gedanke.
Ja, Bochum und also Herbert Grönemeyer und sein Bochum. Da habe ich zwei Verbindungen mit. Drei. Aha. Die dritte ist, ich mag ihn wirklich. Also die Musik wirklich nicht. Ja. Die andere Verbindung ist aber, dass wir hier in Bochum sitzen als Firma, als Ausbildung.de und am Ende von unseren Firmenfeiern immer alle im Kreis stehen und zusammen in aller Inbrünstigkeit Bochum schmettern. Und das dritte ist, dass unser erstes Büro hier in Bochum neben der berühmten Currywurstbude war, die angeblich Herbert Grönemeyer zur Currywurst inspiriert hat. Und das, okay. Also insofern, ich fühl den auch, aber man nicht immer voller Liebe.
Nicht hinter.
Nee.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Ausbildung.de sprechen, über deine Story natürlich auch, dich erstmal kennenlernen. Hier gibt's eine schöne Einstiegsfrage, die ich auch dir natürlich gerne stelle. Ich hoffe, du hast dich schon ein bisschen vorbereitet. Sonst gerne auch spontan. Meine mittlere Tochter Mathilda, um die dreht es sicher, die spricht ja hier das Intro ein. Und auch du darfst ihr jetzt mal erklären, was du so tust, sodass sie das versteht.
Ja, ich habe das natürlich stundenlang geübt.
Vorm Spiegel. Also,
ja, meine Kinder sind jünger, an denen habe ich es nicht verprobt. Aber, also liebe Mathilda, du weißt ja, nach der Schule fängt irgendwann auch das Berufsleben an und ganz viele überlegen sich, was mache ich denn dann eigentlich und stehen vor ganz vielen Optionen, die ihnen offen stehen. Und was wir machen mit Ausbildung.de ist, dass wir ihnen eine Hilfestellung dabei geben, sich zu orientieren, sich zu überlegen, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich mit meinem Berufsleben anstellen. Für manche ist das Studium dann das Richtige, dass sie nach der Schule erstmal weiter lernen und irgendwie sich spezialisieren in einem Fach. Aber für manche, die wollen auch direkt ins Berufsleben starten. Und auch dabei helfen wir dann mit Ausbildung.de. Dann geben wir dir tausende Möglichkeiten, wo du eine Ausbildungsstelle finden kannst und Ausbildungsbetriebe finden kannst, die wirklich zu dir passen.
Super, ich glaube, das hat sie gut verstanden. Also sonst reiche ich nochmal eine Nachfrage weiter an dich. Wenn du jetzt nochmal jung wärst, was würdest du nur für eine Ausbildung machen?
Ich wollte damals eine Ausbildung sogar machen.
Aha.
Ich wollte eine Ausbildung als Verlagskaufmann machen. Ich komme aus so einer richtig doll irgendwas mit Medienfamilie, insbesondere irgendwas mit Büchernfamilie. Und davon haben mir meine Eltern aber auch ganz klassisch damals abgeraten. Und das nagt irgendwie schon noch an mir. Also ich finde irgendwie, ich habe was aus meinem Leben gemacht. Also ich bin auch ohne eine Ausbildung klargekommen. Aber irgendwie anfangen zu denken, eigentlich hätte ich das nochmal gerne machen wollen. Wenn ich es heute machen würde, mit dem Wissen, das ich heute habe und den Hobbys, die ich in Aufwallung von der Midlife-Crisis wahrscheinlich gerade entwickle, dann würde ich wahrscheinlich sowas wie Schreiner oder so machen.
Ah, okay.
Also irgendwas, was richtig Handwerkliches, irgendwas, wo ich wirklich sehe, was ich schaffe. Und das wäre es, glaube ich.
Was die KI auch nicht sofort übernehmen kann.
Oh, wenn wir dahin abdriften und dann auch noch Robotics mit reinnehmen, dann kann ich wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Aber ja, natürlich glaube ich das auch, dass es eine Zeit lang dauern wird, bis solche Berufe überhaupt erstmal möglich gemacht werden durch KI und alle angrenzenden Felder adäquat zu ersetzen. Weil ich glaube, bei ganz vielen von denen, bei denen, die es gut machen, steckt ja auch noch so ein Quäntchen Unerwartetheit mit drin.
Ja.
Und in meiner Vorstellung wäre ich natürlich nicht ein Schreiner, der einfach nur für große Einzelhandelsketten die Regale für die Filialen baut, sondern in meiner Vorstellung würde ich ja ganz starke Unikate bauen, irgendwie so Liebhaberstücke.
Und künstlerisch, ja.
Naja, künstlerisch, ganz klar.
Ja.
Also es ist sehr weit entfernt von der Realität, von dem, was ich so eigentlich kann. Aber das würde ich nochmal machen wollen.
Ja. Ja, erzähl doch mal, wo kommst du denn her und was hat dich so geprägt? Du hast schon erzählt, Ausbildung war eigentlich nicht vorgesehen. Also in was für einem Setting bist du groß geworden?
Also ich komme vom Dorf und noch dazu aus einer sehr heilen Familie. Also ich glaube, ich hatte eine sehr behütete Kindheit. So, also von daher, das war alles schön. Ich war dann das dritte Kind, musste auch nicht viel erstreiten. Hatte also irgendwie eine sehr, sehr angenehme Kindheit in einem Haushalt, der geprägt war von Büchern. Und nicht nur von Büchern, auch von Medien im Allgemeinen. Meine Mutter war Buchhändlerin. Mein Vater hat selbst gegründet, hat eine Fachzeitschrift für den Buchhandel, also B2B, gemacht. Das heißt, sowohl Zeitschriften als auch Bücher waren omnipräsent.
Mhm.
Meine beiden Geschwister sind dann auch in diese Richtung gegangen, die sind deutlich älter als ich. Von daher habe ich das wirklich so mitbekommen, auch als Karriereentscheidungen irgendwie. Und auch ich persönlich hatte schon immer ganz früh eine Faszination für alles rund um Sprache, für alles, was irgendwie mit Gedrucktem zu tun hat. Und mein erster Job tatsächlich war dann auch entstanden aus dem Schülerpraktikum bei der Rheinischen Post Lokalausgabe Meerbusch. Ich herkomme als freier Mitarbeiter. Und das war natürlich so in der Abi-Zeit großartig. Ich konnte irgendwann immer so mein es war kein Presseausweis, es war der Ausweis zum Rheinische Post Stammhaus. Den habe ich immer gezückt und gesagt, ich würde jetzt hier gerne auf diese Veranstaltung gehen. Dann bin ich auf Konzerte oder Sportveranstaltungen gegangen, habe da immer noch ein Wasser bekommen und dann meine 80 Zeilen geschrieben und dafür Geld bekommen. Das war fantastisch.
Wir haben ja hier für die Schülerzeitung gearbeitet und ich glaube, wir hatten auch irgendwie so eine Art Schein, mit dem wir auch auf viele Veranstaltungen kamen. Das fühlte sich schon wie ein Privileg an.
Absolut. Es hatte auch manchmal Downsides. Es war Lokaljournalismus und wie gesagt, auf dem Dorf und Rheinland, da ist Karneval groß. Ich hasse Karneval. Keine Ahnung, wir sind keine 10 Minuten dabei und ich habe schon 2 Sachen gesagt, die ich nicht mag. Ich bin gar nicht so negativ. Aber Karneval ist wirklich, da habe ich eine große Abneigung gegen.
Bin ich ganz bei dir, du, als Norddeutscher.
Ja gut, aber dann erklär das mal dem Lokalredakteur, der sagt, oh, deine Kollegin hat hier gerade den lokalen Karnevalverein verrissen, das geht gar nicht, das müssen wir wieder gut machen. Du musst das jetzt ausbügeln. Und dann sitzt du da 4-5 Stunden auf so einer Veranstaltung, lokaler Karneval, und musst am Ende auch noch was, also es über dich ergehen lassen und dann auch noch darüber schreiben, und zwar wohlwollend schreiben. Also das war wirklich, das waren Grenzerfahrungen, die ich da auch da hatte in dieser Zeit. Ja. Es war nicht alles schön. Gut, aber auf jeden Fall, ich wollte ganz klassisch irgendwas mit Medien machen. Und ich muss auch dazu sagen, meine Eltern, ich hab sie geliebt über alles. Also es ist wirklich, die haben mir keinerlei Vorgaben gemacht, was sie von mir erwarten würden, ein bisschen implizit vielleicht irgendwas Unternehmerisches, das war schon, glaube ich, drin, und irgendwas darüber hinaus aber eigentlich nichts. Das hatte aber auch den Nachteil, dass die mich jetzt auch nicht in irgendeiner Form orientiert haben. Von daher gab es gar nicht so viel, was in meiner Welt dann, als ich dann überlegt habe, was mache ich denn eigentlich nach dem Abi, was da für mich so in Frage kam, außer irgendwas mit Medien. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Dazwischen ist schon auch noch viel passiert, auch im Studium, kommen wir aber vielleicht später noch drauf. Aber vorm Studium habe ich mir überlegt, okay, ich gucke mir mal Jobs an, die es so in den Medien gibt. War dann auf der Website von einem großen norddeutschen Verlagshaus, Gruner und Jahr. Vielleicht kennen das ja noch der eine oder die andere.
Ja.
Und die hatten so ein Trainee-Programm und das war eigentlich genau das Richtige. So ein bisschen was mit Medien, ein bisschen unternehmerisch. Und danach habe ich dann eigentlich mein Studium ausgewählt, was dafür passen könnte. Ich habe dann Kommunikationswissenschaften studiert in Stuttgart-Hohenheim. Das war so eine Verbindung von BWL, kaufmännischen Sachen, Politikwissenschaft und aber natürlich auch viel sozialwissenschaftlich, auch das journalistische oder das Mediensystem verstehen. So bin ich da reingerutscht. Und lustigerweise 2011, als ich mich dann beworben habe bei Gruner und Jahr, auf dieses Trainee-Programm, sah die Website immer noch genauso aus wie 8 Jahre vorher. Aber das sind dann so die kleinen Schmankerl der Medienlandschaft in Deutschland und der Digitalisierung und wie gut die das so hingekriegt haben.
Ja, die legendären Gebäude am Baumwall in Hamburg. Ich bin dort ja auch Richtung Hafen City eine Zeit lang gegangen bin und dort gearbeitet habe bei einer Agentur. Und ich habe dann immer morgens in der U-Bahn noch die ganzen Leute immer gesehen mit der FAZ unterm Arm und der kleinen Tasche, die dann Richtung Gruner und Jahr abgebogen sind. Aber das ist ja jetzt nicht mehr, das ist ja dann irgendwann alles in RTL übergegangen, ne?
Ja, weit nach meiner Zeit. Ja. Also ich muss aber sagen, die Zeit bei Gruner und Jahr hat mich schon auch sehr geprägt, sowohl natürlich beruflich, fachlich, dann eine super Ausbildung und spannende Stationen gemacht, aber auch kulturell. Es war ein ganz tolles Miteinander, sehr stark auf den Menschen gerichtet und sehr stark auf Kreativität gerichtet. Und das war schon eine gute Zeit.
Die hatten auch eine legendäre Kantine, ne?
Ja, die war auch gut. Die hat
ist ja für die Kultur auch ein wichtiger Ort.
Ja, es gab dann auch immer den legendären Kantinenstrich.
Okay.
Das war so der Flur, die 20 Meter Flur, die zur Kantine hingang, wo alle Leute immer standen, weil man sich natürlich verabredet hat zu Lunchdates. Und dann stand man da immer und hat gewartet und sieht alle Leute an einem entlang flanieren. Und irgendwann kommt dann das eigene Lunchdate und dann geht man zusammen in die Kantine.
Ja.
Also, aber diese Lunchkultur, die war schon sehr stark ausgeprägt.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch, hatte ich jetzt im Podcast schon jemanden, es gibt ja auch dann so Ansätze, also never lunch alone, triff dich mit Leuten, verabrede dich, vernetz dich. Also das kann ja auch wirklich was Wichtiges sein, um ins Gespräch zu kommen. Und am Ende redet man dann doch viel auch über einen Job. Man muss das nicht, aber man kann halt. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen eine gute Kantine hat, Google zum Beispiel hat ja auch immer Wert gelegt auf gute Kantinen, gutes Essen, gutes Miteinander, gute Räume. Ich glaube, das ist schon nicht unwichtig, also wenn man das hat.
Es macht es auf jeden Fall sehr, sehr leicht, schnell Leute kennenzulernen. Mein erster Mentor bei Gruner und Jahr hat mir damals eine Liste gegeben mit 20 Menschen, die ich einfach anschreiben sollte und die kennenlernen sollte zum Lunchen. Also insofern, ja, das stimmt. Und etwas höher gehoben, und auch das ist etwas, was ich auch in meinen jetzigen Job mitgenommen habe, ist die Fragestellung, wie unterstützt eigentlich der Ort, das Büro, das Gebäude, was es hier bietet, auch die Firmenkultur und die Art und Weise, wie man auch zusammenarbeiten möchte. Ja.
Ja.
War es jetzt nur die Kantine? Nein, aber die Kantine war sicher ein ganz, ganz schöner Aspekt der Grüner und Jahrkultur.
Ja. Wie ging es dann weiter bei dir?
Ich würde vielleicht jetzt einmal den Schlenker nach davor machen, nochmal wieder zurück ins Studium, weil ich habe gesagt, ich habe irgendwas mit Medien studiert, hatte schon so ein vages Zielbild im Kopf, aber prägend, neben jetzt so Praktika habe ich auch gemacht natürlich, aber prägend war dann für mich vor allem die Arbeit in einer studentischen Organisation, die ich während des Studiums gemacht habe bei IESEC. Das ist eine internationale Organisation.
Ja, kenne ich.
Genau, an ganz vielen Unis. Und Kerngedanke ist internationaler Praktikantenaustausch. Damit am Ende Völker sich kennenlernen und Kulturen sich kennenlernen und nicht gegeneinander Krieg führen. Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, ganz tolle Sache. Ja. Abgesehen vom Idealistischen aber, ist es auch eine ganz tolle Organisation, in der junge Menschen sehr früh in Verantwortung kommen. In Verantwortung, die eigentlich viel zu groß ist für das, was man so kann als Student. Ich war damit 20 aktiv. Zuerst habe ich dann lokal in Stuttgart, war ich dann auf einmal für das ganze Thema Sales und PR verantwortlich und so, was wir da gemacht haben. Ich bin zu irgendwelchen Quatsch-Meetings gegangen mit Unternehmensvertretern und habe da versucht, uns zu verkaufen. Sehr, sehr schlecht. Aber das war mein erstes Mal Sales. Dann später wurde ich dann lokaler Vorsitzender, habe das erste Mal wirklich ein Team gehabt, das neben der Uni ich irgendwie motivieren sollte, noch mehrere Stunden die Woche irgendwas jetzt für diesen Verein zu tun. Und später, naja, nach meinem Studium, nach meinem Auslandsaufenthalt, habe ich mich dann auch entschieden, das Ganze auf Bundesebene zu machen, in den Bundesvorstand zu gehen. Da war es dann hauptamtlich. Und auf einmal, das habe ich dann für 2,5 Jahre gemacht, zuerst als Vorstandsmitglied und dann als Vorstandsvorsitzender. Und auf einmal als Vorstandsvorsitzender hast du dann da eine Organisation, 2,500 Ehrenamtliche über ganz Deutschland verteilt, hast aber auch ein hauptamtliches Team aus 7 Leuten. Wir hatten auch 3 festangestellte Damen, die dann da mitgearbeitet haben, 40. Und auf einmal merkst du halt, ich bin deren Arbeitgeber. Also ich mache das hier irgendwie als eine Erfahrung, die ich irgendwie außer universitär sammle, aber für die ist das deren Lebensinhalt. Also nicht, dass jetzt die Arbeit ein Lebensinhalt ist, aber ich bezahle deren Leben. Das sind 8 Stunden die Woche, den Tag, den die hier arbeiten. Und diese Verantwortung auf einmal zu spüren, nebenbei dann natürlich auch noch die Ambitionen, die man mit so einem Amt verbindet, irgendwie die Organisation umzukrempeln, auf einmal auf Wachstum zu trimmen und sowas. Das war etwas, was mich enorm geprägt hat.
Seit 2018 darf ich hier inspirierende Stories erzählen und erzählen lassen von Menschen, die etwas wagen, etwas ausprobieren, die ihre Learnings teilen, aber vielleicht auch die Dinge, die nicht geklappt haben. Es geht also um Geschichten, die inspirieren. Und wenn auch ihr jetzt eure Geschichte erzählen wollt und in den Köpfen eurer Kunden und Kundinnen bleiben wollt und wenn ihr da draußen einen wirklichen nachhaltigen Effekt erzielen wollt, dann kommt doch gerne auf mich zu, denn ich habe etwas Neues für euch. Ich habe in all den Jahren, in denen ich Stories erzählt habe, natürlich viel darüber gelernt, wie Storytelling heute funktioniert, wie man Aufmerksamkeit erregt, wie man ein Vertrauen aufbaut und wie man danach auch ins Business kommt. Und das habe ich jetzt in zwei Produkte für euch gebracht. Das eine ist der neue Storytelling Newsletter, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Ihr könnt ihn auch als Paid Subscriber abonnieren und das Ganze unterstützen. Und das zweite ist ein Storytelling Sparingsprogramm, in dem ich euch persönlich begleite und in jeder Session, in der wir uns verabreden online, mein Wissen mit euch teile und euch helfe, eure Brand aufzubauen, angefangen von der Positionierung über die Kernbotschaft bis hin ins Daily Doing, wie ihr euren Content so ausspielt, dass ihr eine Community aufbaut, dass ihr euch als Thought Leader etablieren könnt. Lasst mich euch da gerne helfen. Wenn ihr Interesse habt, abonniert den Newsletter, schaut euch das Sparingsprogramm an. Alles in den Shownotes für euch und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Anderthalb Jahre habe ich diesen Vorsitz gemacht und danach habe ich das Trainee-Programm bei Gruner und Jahr gemacht. Und ich muss sagen, das war ein Sprung wieder mal, oder also eher ein Realitätscheck, weil komischerweise hat in der Corporate-Welt niemand so richtig verstanden, was für ein toller Hecht ich angeblich war. So, also ich habe mich selbst schon richtig gut gefühlt damals, kommend aus, also in dieser ganzen Organisation gab es niemanden in ganz Deutschland, der irgendwie wichtiger war und irgendwie höher und alle haben da zu mir geguckt, wenn ich vor ein paar hundert Leuten auf einer Konferenz was erzählt habe. Und auf einmal fängst du wieder ganz bei Null an und niemand...
Man muss ja erstmal Lunch stets organisieren.
Ja, und niemand weiß das so richtig zu schätzen. Also gut, ich überspitze es ein bisschen, es war mir schon bewusst, aber das war schon nochmal ein Realitätsschock. Aber trotzdem, ich habe, glaube ich, aus dieser Zeit mitgenommen, eine Begeisterung dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und wirklich was auch bewegen zu wollen und nicht nur als kleines Rädchen in einem Betrieb, sondern irgendwie ganzheitliche Verantwortung zu übernehmen für ein Geschäft oder etwas. Das hat mich die ganze Zeit angetrieben. Und nebenbei, was mich bei Gruner und Jahr angetrieben hat, ich habe ja eben so gewitzelt über die Digitalisierung und den Fortschritt, aber war auch genau das. Ich habe eigentlich immer gesagt, es ist ein Medienhaus, die haben alles verschlafen, was Digitalisierung angeht. Und wenn sie sich aber digitalisieren, dann wird es sicher spannend. Dann wäre ich gern dabei. Und die beiden Leitmotive haben mich angetrieben, Verantwortung übernehmen und Digitalisierung. Das wollte ich machen, hat nicht geklappt. Sondern erstmal nach dem Trainee-Programm wurde ich Vorstandsassistent. Also nochmal eine Stabsstelle, fand ich mega spannend. Wollte ich unbedingt machen. Wie oft kommt man schon einem Unternehmensvorstand so nah?
Wer war das damals, der Vorstand?
Julia Jäckel.
Ah ja. Die kennt man ja auch.
Genau. Ja, man macht jetzt inzwischen spannende Themen in der Politik.
Ja.
Und, also nicht in der Politik, aber Politik nah, ja. Mit einer sehr, sehr starken Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Aber damals war das vor allem natürlich auch eine Lernerfahrung für mich, auch nochmal mit jemandem so eng zusammenzuarbeiten, die natürlich auch sehr fordernd ist, ist, damals auf jeden Fall war.
Ja.
Und natürlich auch eine ganz eigene Führung, einen eigenen Führungsstil hat. Man verortet sich dann ja auch. Ja. Also es war auch eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, auch was über mich zu lernen, was mir wichtig ist, was mir auch in Führung wichtig ist. Aber auf jeden Fall, was war nicht, ich habe eigene Verantwortung und es war auch nicht, selbst wenn wir auch Digitalisierungsthemen hatten, ich habe auf jeden Fall nicht in Digitalisierung gearbeitet, ich war ein Stabsfuzzi. Und danach hatte ich eigentlich meine Stelle in der Digital-Unit sicher, bin dann nochmal in den Urlaub gefahren und in diesem Urlaub wurde diese Digital-Unit leider abgewickelt, sodass meine Digitalisierungsstelle mit Verantwortung auf einmal auch nicht mehr da war und dann wurde ich Projektleiter für dies und das, irgendwie auch wieder im Stabsumfeld und irgendwie auch mit keiner eigenen Verantwortung und irgendwie fühlte sich alles nicht gut an. Ich hatte dann ein spannendes Projekt, ich möchte mich da gar nicht beschweren. Es war der Zusammenschluss aller Agenturgeschäfte bei Bertelsmann. Und ja, gehört ja auch zu Bertelsmann, zu dem Zeitpunkt schon zu 100%. Alle die Agenturgeschäfte bei Bertelsmann sollten gebündelt werden unter dem, was dann später Territory werden sollte. Also eine große Content-Marketing-Agentur. Ich habe mit dem ersten CEO von Territory, Sohail Dastyari, dann viel zusammengearbeitet. Und dann auch später als sein Projektleiter, Head of Corporate Projects. Aber wieder im Stab und wieder nicht in der Digitalisierung. Und ich glaube, ich habe mich dann einmal zu viel beschwert, dass ich nicht in der Digitalisierung und nicht mit eigener Verantwortung arbeite. Und irgendwo bei Territory in Bochum gab es dieses kleine Startup, hieß damals noch nicht Ausbildung.de, hieß damals Employer, hatte man gekauft, aber es war so in dieser Zusammenlegung all dieser Agenturen irgendwie mit reingeschoben worden. Niemand wusste genau, was man damit zu tun hatte. Die beiden Gründer sind raus, weil die Post-Merge-Integration nicht so gut funktioniert hat. Und dann sagte Sohel sinngemäß zu mir, weißt du was, Felix, du willst ja unbedingt was machen mit Verantwortung und mit Digitalisierung. Bochum wäre es jetzt.
Bitteschön.
Da hast du die Chance. Jeder Hamburger hüpft natürlich vor Freude, wenn er aus Hamburg nach Bochum ziehen darf. Aber ich habe das auch mit meiner Frau natürlich dann besprochen. Und wir haben schon gesagt, gut, man kann, das Leben ist kein Wunschkonzert. Natürlich hätte ich jetzt lieber irgendwie, wäre ich lieber in Hamburg geblieben, in der schönsten Stadt der Welt und so. Und gleichzeitig hatte ich da die Möglichkeit, auf einmal in die Geschäftsleitung von einem Digitalgeschäft zu gehen.
Ist eine Chance.
Total. Für mich, der ja auch totaler Generalist war zu dem Zeitpunkt und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, war es auch insofern dankbar, weil dieses Geschäft habe ich verstanden. Nämlich was dieses Startup gemacht hat, ist, die haben Websites gebaut, Jobportale für junge Zielgruppen, für SchülerInnen und StudentInnen und sie dann vermittelt in Praktika oder eben vor allem auch in Ausbildungsstellen. Das habe ich verstanden. Es war auch irgendwie werbegetrieben.
Ja.
Also das heißt, Unternehmen bezahlen das, dass sie da sich da platzieren dürfen. Das war jetzt nicht irgendwie mit Real-Time-Bidding oder irgendwas Tech-Heavy, wo ich auch gesagt habe, dafür bin ich nicht qualifiziert. Und das Zweite, warum ich mir das auch zugetraut habe, war, es war vor allem eine kulturelle Herausforderung. Post-Merger-Integration hat nicht funktioniert. Das Team war irgendwie am Boden, musste aufgebaut werden. Und ich dachte, okay, das habe ich nun wirklich auch in meiner Zeit bei ISAC gelernt. Leute mitnehmen. Leute irgendwie für eine Idee begeistern.
Wie macht man das denn, Felix? Jetzt mal eine ganz simple Frage. Wie begeistert man die Leute?
Ja, da guckt man sich zuerst zwei TED-Talks zu an und dann läuft das schon. Also so einfach, also da gibt's natürlich kein Geheimrezept für.
Oder wie hast du es gemacht, ist vielleicht die bessere Frage.
Ich glaube, was das A und O ist, Sie brauchen eine Zukunft, die irgendwie erstrebenswert scheint.
Ja, das glaube ich auch.
Und diese Zukunft muss man dann kommunizieren und transportieren. Und jetzt versetz dich da mal rein, das war Startup geführt, die hatten eine Revoluzzer-Idee, wir mischen jetzt hier als die jungen Wilden diesen drögen Jobboard-Markt auf und nie wieder Kaffee kochen, die Praktikanten sollen irgendwie gute Praktika kriegen und so weiter und so fort. Werden übernommen vom Konzern. Auf einmal kommen die Mühen der Ebene, der Post-Merger-Integration, Reportings etc. und schlag mich tot. Die beiden Gründer gehen raus, das Team denkt, okay, das war's mit dieser coolen Company.
Und jetzt kommt noch irgendeiner aus Hamburg, der uns gar nicht kennt.
Ja, vermeinte ich auch. Es gab damals auch noch eine Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die aus dem Team kam. Das war auch, glaube ich, ein sehr smartes Setup. Die hat da die Produktseite gemacht, nicht mehr so die kaufmännischen Sachen. Und wir beide haben uns sehr, sehr gut verstanden, die 5 Monate, die wir das zusammen gemacht haben, dann ist sie in Elternzeit. Und wir haben zusammen eine Idee entwickelt und die Idee ist vielleicht trivial und es ist auch abgedroschen, aber wir haben gesagt, Leute, wir lassen jetzt die Vergangenheit hinter uns und was wir hier machen, ist jetzt, wir bauen jetzt hier das Beste aus beiden Welten. Wir bauen hier wirklich eine Company, in der wir alle sehr gerne arbeiten wollen. Und das Beste aus beiden Welten ist die Startup-Welt und das, was wir mitnehmen aus der Startup-Welt, so irgendwie unser eigenes Ding zu machen, schnell, auch vielleicht unkonventionell und gleichzeitig auch das Backing von einem Konzern, Sicherheit, Strukturen, Teil von einem was Großem Ganzen zu sein. Wir haben das dann auch verbunden mit die Rebranding und so weiter und ein paar symbolischen Maßnahmen. Und das haben wir sehr, ich glaube auch sehr glaubhaft den Firmen gegeben, dass wir dafür stehen, dass wir das machen. Und das hat, glaube ich, genug Leute überzeugt. Ja, das klingt irgendwie spannend. Das ist eine gute Reise, auf die möchte ich mitgehen.
Ja.
Das ist das eine, was es braucht dafür, um Leute mitzunehmen. Und das zweite in so einem Kulturwandel, glaube ich, ist, da hat mir dann die Gruner-Historie, glaube ich, geholfen, wirklich sich um die Menschen zu kümmern. Wir hatten wirklich Themen, die waren echt unschön in der Firma, von richtig krassen Gehaltsunterschieden, von leeren Versprechungen, die über die Jahre gemacht wurden, waren von Leuten, die auf einmal, die irgendwie angeblich jemand für ihr Team auswählen sollten und auf einmal war das dann ihr Vorgesetzter und Hire-and-Fire-Entscheidungen, auch zum Teil mal Einzelfälle, die irgendwie noch ein bisschen was Schlimmeres waren. Da war echt viel im Argen und das Vertrauen in Unternehmensleitung war, bin ich wirklich, in eine saubere Unternehmensleitung war nur begrenzt da. Und wir haben das gelöst, indem wir uns sehr stark wirklich um die Mitarbeitenden gekümmert haben und wirklich als Geschäftsleitung gesagt haben, wir wollen euch auch mitnehmen auf dieser Reise. Genau, und ich glaube, diese Balance dazwischen oder zwischen diesen beiden Themen, die haben wir ganz gut hingekriegt, sodass es zumindest mal kulturell uns nicht aus der Kurve geflogen ist. Das Geschäftsmodell zum Glück war die ganze Zeit intakt. Und so sind wir dann, ja, habe ich das dann über die nächsten Jahre gemacht und ehrlicherweise in verschiedenen Iterationen und über verschiedene Wachstumsphasen hinweg. Das war jetzt Ende 2016, als ich das übernommen habe, bis heute, Mitte 2025.
Also fast 10-jähriges. Wo steht ihr heute? Vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben, was ihr heute alles macht.
Ja, wir waren damals so 35 Leute. Heute sind wir 160. Also ich glaube sozusagen in der Art und Weise, auch was mein Job als, am Anfang war das Director, jetzt ist es offiziell CEO, aber also der das Geschäft leitet, ausgemacht hat, total anders. Wir hatten damals mehrere hundert Unternehmenskunden, die mit uns zusammengearbeitet haben. Jetzt sind das über 5000. Wir sind in der Zeit, haben unseren Umsatz ungefähr verfünffacht.
Stark.
Und wir sind innerhalb von Bertelsmann, das Ganze gehörte ja die ganze Zeit über zu Bertelsmann, Teil von einer Unternehmensgruppe, der Embrace Family, die wirklich das ganze Thema HR auf den Kopf stellen möchte, das führende Ökosystem, HR-Ökosystem in Deutschland anstrebt zu sein. Und in dieser Gruppe habe ich auch noch eine zweite Rolle und das ist wirklich so das gesamte Geschäftsfeld Ausbildung zu koordinieren. Da gibt es noch zwei weitere Firmen, die wir 2023 und jetzt Anfang 2025 gekauft haben. Studyflix in Augsburg und Vocanto in Köln, die machen das beide im Bereich E-Learning, die einen für SchülerInnen und die anderen dann für Azubis. Und ja, das zusammenzubauen und alles auch um Ausbildung.de herum zu orchestrieren, das ist eine weitere Aufgabe zu mir. Also insofern, das ist auch der Grund, warum es, fast 9-jähriges jetzt ist. Mhm. Es hat sich einfach in der Zeit komplett verändert, über die Zeit hinweg.
Wo stehen wir denn mit dem Thema Ausbildung in Deutschland? Ich habe ja den Eindruck, dass Ausbildung fast populärer geworden ist. So nach dem Motto, dann hast du auch erstmal was in der Hand, du kannst danach immer noch studieren oder du kannst dann auch direkt Geld verdienen. Und wir haben super Ausbildung auch im internationalen Vergleich, ne?
Ja.
Also wie hat sich das Thema entwickelt in den letzten Jahren und wo sind wir da?
Lass uns mal auf die Zahlen erstmal gucken. Ich glaube, da ist ganz viel dran an dem, was du gesagt hast, aber die Zahlen zeigen das erstmal noch nicht im gleichen Maße.
Okay.
Wir haben ein weitgehend stabiles Ausbildungsgeschehen in Deutschland. Allerdings haben wir durch jede Krise, durch die wir so durchgegangen sind in den letzten Jahren, maßgeblich die Finanzkrise 2008 und dann Corona, immer einen großen Schwund an Ausbildungsstellen gesehen. Und von dem haben wir uns auch nie wieder erholt, weil danach sind wir halt auf dem niedrigeren Niveau stabil geblieben. Das heißt, jetzt sind es so rund und roh 500.000 Ausbildungsstellen in Deutschland. Das verteilt sich auf um die 420.000 Ausbildungsbetriebe. Auch die bilden nicht durchgehend aus und kontinuierlich aus. Und die Zahl ist auch ungefähr stabil. Und das sind einmal nur die Zahlen sozusagen, wie groß ist eigentlich dieser, oder wie groß ist dieser Markt? Und das Zweite, was man daran betrachten muss, ist, wie kommen da eigentlich innerhalb dieses Marktes Ausbildungsbetriebe und Ausbildungssuchende zusammen? Und da muss man sagen, das verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Mhm. Wir haben 70.000 unbesetzte Ausbildungsstellen, so viel wie eigentlich noch nie, wächst jedes Jahr. Und wir haben auf der anderen Seite auch einen wachsenden Trend an Ausbildungssuchenden. von jetzt um die 40.000. Und es ist eigentlich absurd, dass beide Kurven steigen, sowohl die Ausbildungs-, die nicht vermittelten, also das sind nicht die Ausbildungssuchenden, sondern die nicht vermittelten Ausbildungssuchenden. Da sind 40.000 Leute, die irgendwie gerne eine Ausbildung machen würden. 70.000 Stellen, die frei sind, und die kommen einfach nicht zusammen. Und jetzt muss man sich einmal vor Augen führen, wir haben das mal für uns versucht, so über verschiedene Annäherungen auszurechnen. Jede dieser nicht besetzten Ausbildungsstellen kostet den Betrieb irgendwas zwischen 20 und 40.000 Euro.
Krass.
Pro Jahr. Das heißt, es sind 1,5 bis 3 Milliarden Euro jedes Jahr, die nur durch diese nicht besetzten Ausbildungsstellen der Wirtschaft fehlen. Und das rechnet noch nicht mit ein, dass wir gerade eine zunehmende Anzahl an Betrieben haben, die wirklich in existenzielle Schieflage kommen, weil sie keinen Nachwuchs finden. Es ist jetzt auch kein Geheimnis. Es ist ein bisschen wie bei diesem Film mit Leonardo DiCaprio, Don't Look Up.
Stimmt, ja.
Kommt ein Komet auf die Erde zu, alle sehen's, niemand macht was. Und ganz ehrlich, seit wann reden wir von demografischem Wandel?
Ach, das...
Der demografische Wandel ist...
Das gibt's seit 20 Jahren, das Thema, ne? Locker.
Genau. Locker. Alle wissen's, alle stellen sich drauf ein, denkt man. Bis heute nicht. Und jetzt ist es nicht so, der demografische Wandel kommt, sondern der demografische Wandel ist da. Wir haben jetzt gerade schon die geburtenschwächeren Jahrgänge sozusagen auf der SchülerInnenseite. Und wir haben in den nächsten 5 Jahren irgendwas so 6,5 Millionen Boomer, die aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, die ganzen gut ausgebildeten Fachkräfte.
Was die auch ein Wissen haben und schlimmstenfalls mitnehmen, ne? Deswegen brauchst du ja auch neue Leute, klar, damit du diesen Wissenstransfer hinbekommst, ne?
Genau, und jetzt mal Technologiebegeisterung rund um AI und Robotics einmal beiseite geschoben, aber dafür braucht es Menschen, die diese Arbeitsleistung irgendwie auffangen. Und lass es mich ein bisschen überspitzt sagen, diese Menschen werden höchstwahrscheinlich nicht die heutigen GermanistInnen sein und wahrscheinlich auch nicht die BWLer und JuristInnen, die heute ausgebildet werden, in gleichem Maße. Sondern was uns fehlt in Zukunft sind Pflegekräfte, ErzieherInnen oder VerkäuferInnen. Das sind Ausbildungsberufe.
Ja.
Werden uns die ausgebildeten Fachkräfte fehlen. Und da reden wir noch nicht vom Schreiner. Das ist ja immer noch mein Plan B und dann bin ich Teil der Lösung. Mhm. Aber da laufen wir auf eine ganz große Lücke zu, zwischen dem, was wir eigentlich brauchen, nicht nur als Markt, sondern als Gesellschaft.
Ja.
Das hat ja Folgeeffekte. Also, nimm an, die VerkäuferInnen fehlen. Das heißt, Einzelhandelsgeschäfte müssen zumachen. Das heißt, Innenstädte vergreisen noch mehr. Das heißt, wir haben noch mehr Verlagerung von Geschäftsessens. Jetzt Internet natürlich, aber auch sozusagen soziale Orte fallen weg. Und deswegen diese ganzen Ripple-Effekte, die das Ausbildungssystem auf die Gesellschaft hat, die sind natürlich in diesen Zahlen, die ich gerade gesagt habe, noch gar nicht abgebildet, wie auch. Aber ich glaube, da laufen wir auf ein riesiges Problem als Gesellschaft zu.
Ja.
Und ehrlicherweise, das ist so ein bisschen das, was mich jeden Tag motiviert, irgendwie einen kleinen Teil dazu beizutragen, junge Menschen und Ausbildungsbetriebe mit Ausbildung.de ein bisschen besser zusammenzukriegen.
Ja, ich kenn's ja von unserer ältesten Tochter, die ist 15 und schaut auch gerade, was sie tun kann. Und natürlich hat sie keine Ahnung. Also es gab dann schon mal 1-2 Praktika, die im Rahmen der Schule dann gemacht wurden. Aber ich glaube, das ist so das Thema, ne? Wie führt man die jungen Leute auch an die Möglichkeiten heran, die es gibt? Es fehlt oft einfach die Vorstellung, da kann der Job und die Ausbildung gar nichts dafür. Aber es braucht irgendwie aus meiner Sicht noch mehr so die Übersetzung und auch die Erklärung, ne? Auch so dieses, was ist damit gemeint? Aber vielleicht gibt's da ja auch schon gute Ansätze, die ihr seht. Das Unternehmen das vielleicht auch mehr erklären, öffnen, Tag der offenen Türe. Das ist ja auch wahrscheinlich nichts Neues, aber die müssen sich ja schon drum bemühen, dass die jungen Leute dann das eben auch tun, ne?
Ja, da gibt's natürlich verschiedene Akteure, die darin Verantwortung tragen. Eltern, ja klar. Aber ich meine, da muss man sagen, auf den Schultern der Eltern liegt gerade schon echt viel. Mhm. Und was sollen die Eltern auch tun? Also, die haben jetzt also auch nur einen relativ begrenzten Horizont, an den sie kennen, an Möglichkeiten und irgendwie eine Meinung und dann will man nicht zu viel reindrücken und so. Und vielleicht sind das auch falsche Glaubenssätze, sowas wie meine Eltern mir damals gesagt haben, nee, mach nicht diese Ausbildung, sondern geh direkt studieren.
Das sind ja die Glaubenssätze von ihren Eltern, die eine ganz andere Zeit hatten. Also das ist, sehe ich genauso wie du, das ist nicht unbedingt förderlich für das, was jetzt eher folgt in der Zukunft der Arbeit.
Ja, genau. Man sieht zugegebenermaßen hier interessante Effekte, nämlich dass die Zahl der AbiturientInnen, die eine Ausbildung machen, steigt. So ungefähr ein Drittel, die das machen. Jetzt weiß man nicht, ist das für die ein Karrieresprungbrett sozusagen, ich mache jetzt mal die Ausbildung, dann studiere ich. Es gibt ja auch duale Studiengänge und auch das, die zum Teil eine Ausbildung mit inkludieren. Also, aber nichtsdestotrotz, Ausbildung ist erstmal attraktiv und ist auch die, die sich dafür interessieren, die Abiturienten, das ist ungefähr die Hälfte. Also insofern, das sind Glaubenssätze, die sozusagen die Ausbildung als Plan B, so ein bisschen als das Schmuddelkind unter den Berufseinstiegen stigmatisieren. Die gibt's noch, aber da sehe ich auch zarte Pflänzchen in die andere Richtung. Wichtiger als die Eltern finde ich erstmal natürlich das, was die Schulen tun sollten und können. Da gibt es ja schon Initiativen und es gibt auch ganz tolle Lehrkräfte, die auch auf neue Ansätze setzen, die auch mit Startups, die in dem Bereich was machen, irgendwie zusammenarbeiten. Aber natürlich in der Fläche heißt Berufsorientierung eine Bewerbungsmappe erstellen und ausdrucken. Nach wie vor. Also und auch da, wem will man da jetzt wirklich einen Vorwurf machen? Nicht der einzelnen Lehrkraft, die vielleicht irgendwie 50, 60 Jahre alt ist, das so gelernt hat. Und nun wissen wir auch, der Druck auf Lehrkräfte sind allgemein ist sehr, sehr hoch. Wie viel wird gefördert, dass die sich da auch aufschlauen, wie heute Bewerbung eigentlich geht?
Ja.
So, dann gibt's die Betriebe. Und ja, da glaube ich, unabhängig mehr davon, ob das deren Verantwortung ist oder nicht, gesellschaftlich gesehen. Aber die Notwendigkeit ist unbedingt da, dass Betriebe in Berufsorientierung investieren, selbst in die Schulen reingehen, ihre Berufe vorstellen, Tage der offenen Tür anbieten, Schülerpraktika anbieten. Ist auch was wir mit Ausbildung.de jetzt beispielsweise fördern, dass man auf Ausbildung.de auch Schülerpraktika anbieten kann. Weil das der singulär wichtigste Hebel ist, um die passenden Azubis später zu finden. Menschen, die deinen Job und deinen Arbeitgeber schon kennen, die Kultur schon kennen, die vielleicht auch schon ein, zwei, drei Leute da kennen.
Ja.
Und von denen man auch weiß, dass die schon passen. Egal jetzt mal, ob die Mathe-Note jetzt genau die richtige ist oder nicht.
Mhm.
So, und dann gibt's natürlich, ich habe ja gerade schon gesprochen, so von den Startups, die in dem Feld jetzt mehr und mehr aufkommen im Bereich Berufsorientierung. Aber gibt's natürlich Akteure, die sozusagen von der Seitenlinie kommen. Und da sehe ich auch uns als Ausbildung.de Teil davon. Wir haben tendenziell den Ansatz, dass wir sehr niedrigschwellig dieses Thema Berufsorientierung angehen wollen. Weil wir machen auch Befragungen, wir machen unsere Studie Azubi-Report einmal im Jahr und wir fragen Azubis, wie ist dir eigentlich dieser Einstieg in den Beruf, ist dir das leicht gefallen oder wie ging es dir damit? Und die allermeisten verspüren Druck, Angst, Unsicherheit.
Ja.
Und dem wollen wir begegnen mit Zuversicht und mit einem möglichst spielerischen, niedrigschwelligen Angebot. Das heißt, wir haben so einen Berufscheck, 12 Fragen, ganz einfach und sicher cool. alles andere als tiefenwissenschaftlich, ja. Also muss man, mein Team wird mich wahrscheinlich steinigen dafür, wenn ich das so sage, aber was er macht, dieser Berufscheck, ist für mehrere 10.000 NutzerInnen jeden Monat einen ersten Einstieg mal da rein. Okay, ich beantworte mal 12 Fragen und dann kriege ich Berufe vorgeschlagen, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte und durch die ich mich durchklicke und von dort aus klicken sie sich dann durch und informieren sich mehr und über noch mehr.
Ja, alles gut.
Und wir glauben bei Ausbildung.de, dass so ein einfacher Weg, die Hemmschwelle zu reduzieren und Zuversicht zu vermitteln, es gibt da draußen was für dich der richtige Weg sein kann. Und das Ganze nicht zu überfrachten mit 20-minütigen wissenschaftlichen Tests und irgendwie einem expliziten Detail-Matching und diese eine Stelle ist jetzt zu 78% deine und so. Also,
ja.
Es muss auch noch eine gewisse Leichtigkeit haben. So, having said that, natürlich investieren auch wir gerade jetzt im Kontext KI auch darin, wie können wir denn diese Orientierung verbessern? Und das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht auch in Zukunft mal einen Matching Score denjenigen zur Seite stellen. Aber das sollte immer erst im Folgenden kommen, nachdem man sozusagen da drin ist in so einer spielerischen Berufsorientierung.
Das ist ein großes Feld. Ich bin gerade sehr nah dran und werdet ihr mal den Test zeigen. Den kann sie dann mal machen, unsere Große. Es ist schon interessant, wenn man sich auch mit ihr unterhält. Arbeit, und das merke ich auch immer wieder, hat ja mit dem Thema meines Podcasts auch zu tun, ist dann nach wie vor oft noch so etwas, was man dann wohl machen muss. Und ich versuche ja auch immer rüberzubringen, ey, das kann echt was Cooles sein, was deinen Interessen entspricht. Stell dir mal vor, du stehst dann auf und gehst gern dahin. Weil sie dann mich auch mal fragte, ja, dann habe ich ja gar keine Ferien mehr und wie viel frei hat man denn da? Ich sagte, da hast du auch Urlaub, aber stell dir mal vor, du machst das gerne, ne? Und das zu vermitteln und das rüberzubringen mit so einer Leichtigkeit, von der du ja auch gesprochen hast, mit einer Sprache, die auch Jugendliche sprechen, auch mit den Kanälen, also auch Social Media zu nutzen, da gibt's ja gute Beispiele, muss man schon sagen. Es reicht ja nicht einfach nur auf die Jobmesse zu gehen einmal im Jahr und zu sagen, wir haben Ausbildungsplätze, hier kannst du dir einen Flyer mitnehmen. Das erlebe ich ja auch immer noch, ne? Da waren die dann auch mit der Schulklasse und nehmen dann irgendwie drei Flyer mit und guck mal, Papa, das kann man machen. Aber nee, da musst du schon irgendwie mehr machen.
Ja, natürlich. Also auch wir mit Ausbildung sind natürlich auf Social Media aktiv. Wir haben den größten YouTube-Kanal zum Thema Berufsorientierung. Wir sind auf Instagram mit einer riesigen Community und TikTok natürlich. Und insbesondere sind wir allerdings jetzt auf Google, weil was wir merken ist, dass junge Menschen den Berufseinstieg ernst nehmen. Entgegen all dieser Behauptungen wie Aufmerksamkeitsspanne, wie ein Kolibri, so. Also nein, der Berufseinstieg ist die erste große Lebensentscheidung für junge Menschen, die sie weitgehend oft selbstständig treffen. Die nehmen die auch ernst. Und deswegen setzen wir vor allem darauf, dort zu sein, wo junge Menschen auch suchen. Das ist Stand heute, ist es Google, sind darüber da bestens positioniert. Dann kommen die LLMs immer mehr dazu, also auch ChatGPT, Perplexity, Gemini, also all das, was da jetzt noch aufkommt. Und auch die Social-Media-Plattformen sind natürlich Suchmaschinen. Also darauf setzen wir. So, aber jetzt einmal ganz kurz trotzdem zu dem eigentlichen Punkt, Arbeit sollte etwas sein, das idealerweise ja nicht etwas ist, das ich nur zum Broterwerb mache.
Das wäre gut,
Ist so ein Trade-off, so wirklich so transaktional. Ich gebe dir Lebenszeit von mir und dann kriege ich dafür Geld. Sondern idealerweise ja etwas, das dir Spaß macht. Jetzt muss man einmal sagen, Ausbildung, und ich würde es vielleicht auch verallgemeinert sagen, die ersten Berufsjahre sind das in aller Regel nicht in vollem Maße.
Nicht sofort überall Spaß, das ist so, ne?
Genau.
Früher sagte man
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ganz genau. Das ist natürlich
so war der
auch noch so ein Glaubenssatz, der sich so festgewohnt hat, auch bei vielen im Handwerk insbesondere.
Ja.
Nach wie vor so drin. Ja, also das ist natürlich genauso Quatsch, weil das spricht ja nicht nur von der Realität dessen, was du im Job tust, dass das nicht immer nur Spaß macht, sondern das spricht ja von einem ganz anderen Menschenbild auch noch, von so einem Statusunterschied, den ich da reinlege und von Mitarbeitern und Azubis, so als gegen zwei unterschiedliche Gruppen, und das halte ich für grundfalsch. Und das ist auch ein großer Clash zwischen der heutigen SchülerInnen-Generation, wie sie in den Arbeitsmarkt reinkommt, und vielen Ausbildungsbetrieben. Aber man muss einmal auch die Kirche trotzdem im Dorf lassen, und das muss man auch in aller Klarheit auch jungen Menschen sagen. Entgegen dem, was mein Vater im New Work Chat so erzählt, und entgegen dem, was vielleicht auch in irgendwie der Höhle der Löwen suggeriert wird, irgendwie, es ist nicht alles Startup. Und es ist nicht alles nur New Work, mach genau das, was nur dich glücklich macht. Es ist auch harte Arbeit und einfach mal auch mal Dinge tun, die als Tätigkeit dir keinen Spaß machen.
Deswegen, das finde ich auch sehr gefährlich, wenn wir suggerieren, Arbeit muss immer Spaß machen. Das ist ja nicht so. Aber Arbeit könnte erfüllend sein. da in die Richtung können wir gehen. Und erfüllen kann aber auch bedeuten, ist es anstrengend, ne? Es hat auch mit Kompromissen und mit all dem zu tun.
Richtig. Und es können ja einen sehr unterschiedliche Dinge erfüllen. Es kann einen die persönliche Lernerfahrung erfüllen. Ich werde besser. Ich befähige mich selbst. Ich kann eine bessere Version von mir selbst werden. Oder eben, ich kann in vielleicht down the road mit meinen Fähigkeiten einen Job machen, der für die restlichen 35 Jahre sich dann nicht mehr wie Arbeit anfühlt.
Genau.
Also ein bisschen strategisch gedacht. Was einen erfüllen kann, ist das Team und die Kultur, die Leute, mit denen ich etwas tue. Und was einen natürlich erfüllen kann, ist Purpose. Ist eine sinnstiftende Arbeit. Und ich glaube, das haben ganz viele Ausbildungsbetriebe noch gar nicht verstanden. Ich habe mich mit einem Amtsverantwortlichen, unterhalten, der das Azubi Recruiting für eine öffentliche Behörde leitet, in der Nähe von München. Und was der auf die Beine gestellt hat, wie er junge Menschen anspricht, indem er ihnen sinngemäß sagt, und das nebenbei auch noch cool verpackt über Visualisierung und die Ansprache und so, aber indem er ihnen sagt, Leute, ja, ihr seid Beamter bei uns. Und ja, das ist auch, da gehört auch irgendwie Arbeit dazu, die nicht cool ist. Aber ihr seid das Gesicht eines funktionierenden Staates. Ihr seid das Gesicht dafür, dass unser Staat funktioniert oder nicht. Ihr seid der Zusammenhalt der Demokratie. Wenn man das einmal so sieht, boah, und das dann verbunden mit der Sicherheit, die den Beamtenberuf mit sich bringt, was für eine tolle Ansprache für junge Menschen kann denn das sein?
Ja, also das Reframing, ne? Ich hatte mal das Beispiel der Stadtreinigung. Ihr sorgt dafür, dass unsere Stadt lebenswert und sauber und toll ist, ne? Also kommt immer darauf an, wie man die Story erzählt.
Genau. Und jetzt muss man auch hier wieder natürlich einmal sagen, okay, wir können jetzt schön sagen, das macht doch den Stadtreinigungsberuf ganz attraktiv. Ich nehme an, du und ich würden ihn trotzdem nicht machen wollen. Und es hat ja auch ein bisschen was von Klatschen für Pflegekräfte in Corona, ne? Also wir alle wollen gerne, dass sie da sind. Aber ist es wirklich attraktiv, diesen Job zu machen? Ich glaube, da gibt's auch noch ein paar Meter zu tun.
Auf jeden Fall, was auch das Thema Lohn angeht zum Beispiel, ne?
Was Lohn angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, auch was Kultur, Wertschätzung etc. angeht, ganz verschiedene Aspekte. Was man allerdings sieht, ist, dass seitdem wir viel über diese Essential Workers sprechen, seitdem steigen auf jeden Fall die Interessenten an Pflegeberufen, Interessentenzahlen an Pflegeberufen und auch an so ein paar anderen Kategorien, die man da dazu zählen würde als diese systemrelevanten Berufe. Also insofern, man sieht allein, dass wir drüber sprechen und dass sie eine andere Art von auch vielleicht gesellschaftlicher Anerkennung erfahren. Allein das,
das hilft schon mal,
ist schon etwas, was junge Menschen zumindest mal was Interesse weckt.
Ja, sehr cool. Eine sehr wichtige Arbeit, die ihr da macht. Es ist noch viel zu tun. Schaut euch das mal an. Wir packen alles in die Shownotes. Felix, schön, dass du heute da warst und uns mal so einen Einblick gegeben hast in deine
Dankeschön.
Arbeit, in das, was ihr tut und was ihr vorhabt. Lass uns gerne mal drüber sprechen, wenn ihr eure Journey fortgesetzt habt. Und
ja,
ich glaube, das ganze Thema Ausbildung und Kinder und Jugend ist ja auch für mich als Vater sehr relevant. Da wird noch einiges zu tun sein und vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal auch nochmal darüber, was so ganz konkret auch Unternehmen tun, mit denen ihr vielleicht zusammenarbeitet, würde mich interessieren.
Gerne.
Jetzt aber erstmal vielen Dank, schöne Grüße nach Bochum.
Danke dir.
Aus dem hohen Norden und bis bald. Mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge mit Felix von Ausbildung.de. Checkt es unbedingt mal ab, folgt ihm auf LinkedIn, besucht mal die Website und sagt es gerne weiter. Es ist eine gute Sache, das sage ich auch als Vater, der sich mit diesem Thema natürlich gerade ausführlichst beschäftigt. Danke fürs Zuhören, wie immer. Alle Links in den Shownotes auch zu dem, was ich noch so mache, meine Website gabrielrath.com, da gibt's mehr zum Podcast, auch nochmal zu der Möglichkeit, hier an Bord zu kommen als Sponsor. Lasst uns da gerne mal bei einem Kaffee drüber sprechen, wenn ihr was vorhabt. Dann gibt's natürlich auch nochmal das Storytelling-Sparingsprogramm, von dem ich kurz schon vorhin gesprochen habe. und der Storytelling-Newsletter, den ich jetzt neu für euch anbiete. Da geht es natürlich auch nochmal um diesen Podcast in dem Newsletter, also da schließt sich der Kreis. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alle Social-Media-Links natürlich auch in den Shownotes. Auf LinkedIn passiert da so am meisten, aber auch auf Instagram gibt es immer wieder so Videoausschnitte, auch aus diesem Podcast mit Felix im Übrigen. Schaut da mal rein. Und gebt mir vor allen Dingen euer Feedback. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Wie gefällt es euch? Mit wem sollte ich mal sprechen und worüber? Vielleicht sogar mit euch. Dann kommt auf mich zu und schreibt mir nochmal eine Nachricht und stellt mir euer Thema vor, was euch so bewegt und begeistert. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Bleibt gesund und bleibt connected.